Ja, ich darf heute vorne stehen, weil wir in dieser Gemeinde ein TGK haben. TGK heißt Teenie-Glaubenskurs und wir treffen uns freitags immer von 16 bis 18 Uhr. Die Teens sind so meistens 8. Klasse und das ist schon eine spannende Gruppe. Was aber besonders spannend ist, ist, finde ich, dass sie merken, sie sind nicht mehr Kinder. Sie werden erwachsen. Für manche eine gute Nachricht, für manche eine beängstigende Nachricht. Manchmal merkt man, ich wollte Freiheiten. Huch, es gibt auch Verpflichtungen. Das ist ein bisschen schwierig. Darum ist so ein bisschen die Frage, wenn man so 14 ist, man wird auch strafmündig. Wie mündig bin ich? Auf welche Quellen setze ich mein Leben? Wie gehe ich los? Was ist der rote Faden in meinem Leben? Und wir beim TGK, wir sagen, wir wollen den roten Faden in der Bibel finden. Schau doch mal nach, was dieses Wort dir eigentlich sagen kann und wie du damit umgehen kannst. Und deswegen bekommen alle TGKler so einen Bibelleseplan über 100 Tage. Sie lesen da so 1 bis 3 Kapitel pro Tag und haben dann die Möglichkeit, uns immer Fragen zu stellen. Das sind 50 Kapitel aus dem Alten Testament, 50 Kapitel aus dem Neuen Testament. Man merkt, oh, am Anfang, wie kann ich denn dieses Buch überhaupt lesen? Komme ich da überhaupt so richtig rein? Und wir fangen ganz am Anfang an. Wenn ich jetzt euch fragen würde, was ist denn der erste Satz der Bibel? Ihr müsst jetzt ein bisschen mitmachen, ich bin das so gewöhnt, dass Leute mit mir reden. Ne? Also sorry, ich kann da nicht so ganz alleine hier oben stehen und reden, das ist so nicht gut. Ne? Ah, da haben wir schon 2 verschiedene Aussagen. Vielen Dank, genau. Richtig gut. Ganz oft kommt, am Anfang war das Wort. Das steht Johannes 1. Am Anfang schuf Gott, das steht 1. Mose 1. Wir fangen heute mal an mit Johannes, weil so mit dem Alten Testament, das schaffe ich heute jetzt hier nicht mehr so ganz. Also, wir lesen mal zusammen, so wie wir das im TGK immer machen, Johannes 1, 1 bis 4. Am Anfang war das Wort. Das Wort, hier, guck mal, kann man schon zitieren, war bei Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm. Und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Nach Neues Leben Übersetzung, falls ihr eine andere ausfindig könnt. Als ich diesen Text gelesen habe, ich denke, der springt immer so fast mein Denken. Am Anfang war das Wort. Ihr alle habt Deutschunterricht gehabt. Am Anfang war, kann ja nicht sein, am Anfang ist ja eigentlich. Aber am Anfang war schon etwas. Am Anfang war das Wort. Bevor wir irgendwie starten können, ist schon was gewesen. Ich finde, das kann ich als Mensch gar nicht fassen. Für mich gibt es immer einen Start. Es gibt ein Ende, es gibt eine Entwicklung, hoch, runter. Aber am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Sollt ihr das jetzt verstehen? Und es gibt nichts, was das Wort nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch manchmal dunkel fühlt. Und denkt, ich weiß nicht genau, wo es lang geht, welche Entscheidung soll ich treffen, wo orientiere ich mich. Manchmal würde man gerne so ein Licht vor sich sehen und wissen, das ist die Richtung, das ist meine richtige Entscheidung. Er sagt, das Wort, das Leben gibt und das uns Licht gibt. Super finde ich, wenn in der Bibel weiter Dinge erklärt werden und ich mir nicht selber überlegen muss, wer ist denn jetzt dieses Wort, wer ist damit gemeint? Wenn wir Johannes 1, Vers 14 nehmen. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinen einzigen Sohn, gegeben hat. Genau, Gottesdienstfrage, wer ist er? Ach, super, also läuft richtig gut. Jesus, wer ist das Wort? Jesus. Gott wurde Mensch, der am Anfang schon war, der bei Gott war, der Gott ist, der wurde Mensch, der ist klein geworden, Der ist geworden, damit ich mit ihm reden kann, damit ich ihm begegnen kann. Ich kann das manchmal überhaupt nicht fassen. Ich denke mir, boah, was ist das eigentlich für ein Vorgang, der da vor sich gegangen ist? Dass Gott wirklich Mensch geworden ist, dass er in Persona runtergekommen ist zu mir, auf meine Ebene, auf mein Denkvermögen, Baby gewesen ist, geboren wurde, gelebt hat. Er war jetzt aber nicht nur Mensch, sondern er war auch voller Gnade. Also Jesus ist nicht gekommen und mit seiner Checkliste hast du deine To-Dos erledigt. Hast du alles so gemacht, wie wir es verabredet haben? Können wir mit dir darüber reden? Oder vielleicht, nee, leider versagt, bist nicht mehr im Team. Nee, Gott kommt voller Gnade. Ich weiß nicht, wie gnädig du mit dir selber bist. Ich habe manchmal schon Probleme und denke am Ende des Tages, da waren jetzt ein paar Momente, die waren nicht so gut. Ein paar Momente, in denen ich zu emotional reagiert habe, nicht so wahnsinnig weise. Fragt nicht meine Kinder, die werden euch das dann immer schön erzählen. Wo lag ich einfach daneben? Wo hätte ich mich besser vorbereiten müssen? Wo hätte ich einfach ein bisschen souveräner agieren sollen? Hätte mal die anderen Menschen mehr wahrnehmen müssen? Also ich merke, dass ich mit mir schon selber auch ins Gericht gehe und sage, musst du besser machen. Aber vielleicht bist du auch jemand, der sagt, also eigentlich läuft's. Eigentlich, also ich weiß jetzt nicht genau, warum du Hilfe brauchst und warum du jetzt Gott brauchst. Also mein Leben läuft eigentlich ganz entspannt und ich bin eigentlich auch ziemlich gut da drin, meine Sachen alle zu regeln, outzusourcen und was auch immer. Könnte sein, dass der Moment mal kommt, in dem das nicht so klappt. In dem irgendeine Beziehung kaputt geht, du nicht weiter weißt. Ich weiß ja, soll ich denn jetzt machen? Wie gehe ich mit diesen Menschen um? Ich finde, Gott, Jesus, ist gnädig. Der wartet. Der wartet auf uns und er möchte gerne Zeit mit uns verbringen. Wenn wir diese Gnade von ihm annehmen, dann kommt aber was hinterher. Gnade und Wahrheit. Jetzt ist das mit der Wahrheit so, die ist manchmal unbequem. Manchmal macht man sich es doch gern ein bisschen gemütlich und das passt schon. Das wird schon richtig gut sein. Aber wer kennt das erste Gebot in der Bibel? Wer kann das zitieren? Na, bitte lauter, nicht so in den Bart. Ich bin der... Wir fangen mal an mit ich bin. Ich bin der Herr, ich bin der Herr. Dein Gott, der dich befreit hat aus Ägyptenland. Ich bin der Herr. Das ist nicht, ich bin ein netter Partner. Wenn ich das für wahrnehme, ich bin der Herr, dann gibt's eine Veränderung in meinem Leben. Wer ist Herr? Ich oder er? Wer hat das letzte Wort? Wer bestimmt? Im TGK hatten wir ziemlich das Thema Götzen. Und die haben alle gesagt, wir haben keine Götzen. Ich habe kein Baal im Wohnzimmer. Da haben wir nochmal drüber geredet. Was für Götzen gibt es noch? Die kamen auf nicht wirklich irgendwas. Hinduismus haben wir auch nicht. Also bei uns steht da nichts. Wir haben keine Götter, die wir anbeten. Ich weiß nicht, ich glaube, wir merken manchmal gar nicht, was wir für Götzen haben. Wie viel wichtig ist mir mein Ansehen, mein Erfolg, mein Auftreten, meine Familie, meine Kinder, mein Ehepartner, mein Job? Wie gut muss der sein? Wie wichtig ist er in meinem Leben? Wenn du morgens aufstehst, ist der erste Griff das Handy, die neuen Mails, schon mal durchchecken, was ist eigentlich der erste Punkt morgens? Oder fängst du an, morgens zu beten, Herr, was ist dein Wille für diesen Tag heute? Wo folge ich dir? Wo möchte ich nach deinem Willen gehen? Du bist Herrscher über mein Leben. Ich möchte das tun, was du mir heute gibst. Sage ich dir zu mir selber. Ich einfach merke, wo geben wir Gott die Herrschaft in unserem Leben? Wenn wir das machen wollen, gibt es auch noch in Vers 12. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Finde ich richtig gut. Man hat das Recht, Gottes Kind zu werden. Recht haben, Gottes Kind zu werden, heißt nicht Gottes Kind sein. Das ist eine Entscheidung, ob ich dieses Recht in Anspruch nehme. Will ich Gottes Kind sein? Will ich, dass er mein Herrscher ist? will ich, dass er in meinem Leben die Autorität ist? Er ist übrigens, steht da nicht seit Teenager, sondern Kind. Also es gibt einen Unterschied zwischen Teenagern und Kindern. Würde ich jetzt mal so sagen, aus meiner Erfahrung in meinem Familienkontext, ein Kind ist jemand, der redet einfach los. Also meine Kinder, die kamen von der Schule, Tür auf, Mama, bla 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 bla. Tausend Geschichten. Mir wurde viel, viel erzählt. Ganz viel. Wenn meine Kinder total traurig waren, also sie erlebt ihr auch hier, also wenn irgendwo ein Kind weint, die Eltern gucken eigentlich selten zu. Ja, traurig, ne? Du gehst hin, du kümmerst dich drum, nimmst den Arm, nimmst es hoch. Das ist das, was Gott mit uns machen will, wenn wir traurig sind. Er will, dass wir Kinder sind, dass wir in seinen Arm kommen. Wenn meine Kinder Angst hatten, als sie noch kleiner waren und ich sie hochheben konnte, dann wollten die immer auf den Arm und möglichst den Kopf wegdrehen von der Gefahr, da, dass ich die irgendwie wegbringe. Sie wollten, dass sie ganz sicher sind in den Armen, dass die Gefahr für sie nicht mehr relevant ist, dass sie im Arm sind und wegbringen. So eine Beziehung bietet Gott uns an, dass wir seine Kinder sind. Kinder, die wirklich in seinen Arm springen und er uns festhalten kann. Das ist immer nicht so ganz leicht, finde ich, so in die Praxis umzusetzen. Ich bin so eine Person, ich mag nicht so Routine, ich mag gern immer, wenn es immer wieder neu und anders wird und so, das ist mein Charakter. Ich lerne sehr oft so auf Einsätze oder wenn ich sowas mache. Und darum bin ich in diesem Sommer zum zweiten Mal mit Helmut Diefenbach wieder in die Ukraine gefahren. Das ist Rise and Shine, die sind heute wieder gestartet. Und wir waren in der Ukraine ziemlich weit im Osten und haben dort Gemeinden besucht, die gerade erst entstanden sind. Die sind entstanden, weil dort Dörfer waren, die 6 Monate unter der Besatzung der Russen waren und kaum Lebensmittel hatten. Also die haben mehr oder weniger fast ein halbes Jahr kein Brot gegessen. Die haben von wilden Tieren gelebt. Und zu diesen Dörfern sind die Gemeinden vor Ort gefahren und haben ihnen Lebensmittel gebracht. Und die Leute so, also in der Ukraine, jeder kämpft ein bisschen für sich. Wieso kommt ihr zu uns? Warum macht ihr Transporte und fahrt in ein Gebiet? Wirklich nicht so auch eine leichte Autobahn. Also wir haben für die 90 Kilometer 2 Stunden gebraucht. Teilweise fuhren wir 20. Und in diesen Dörfern wurden Lebensmittel gebracht. Und dann haben die Leute nachgefragt, warum kommt ihr zu uns? Und dann sagt er, ja, wir wollen euch dienen. Wir haben ganz viel geschenkt bekommen. Wir sind Christen und wir wollen euch Lebensmittel bringen. Daraufhin haben sie gesagt, kommt bitte öfters, kommt mehr. Und jetzt sind in mehreren Dörfern Gemeinden entstanden. Auch in der Stadt Kherson sind jetzt 3 Gemeinden entstanden. Und es gibt Pastoren, die da jetzt arbeiten. Es gibt nächtlichen Beschuss. Die aber sagen, hier ist ganz viel möglich. Ganz viele Menschen suchen Jesus, wollen zu ihm kommen. Wir als Team sind hingefahren und sind gefragt worden, ob wir Kindercamp machen. Haben wir gesagt, ja, machen wir, fahren hin, sind am Montagabend hingekommen. Wir haben schon gemerkt, Kommunikation ist ein bisschen schwierig. Irgendwie wir fragen, wir kriegen andere Antworten. Wie soll das jetzt hier funktionieren? Waren uns nicht ganz sicher über das Ganze und haben uns am Montag hingesetzt, wir 5 Deutschen und 10 Ukrainer, und haben das Camp besprochen. Und es hat geknallt. Wir sind überhaupt nicht auf einen Nenner gekommen. Und Boas, der dafür verantwortlich war, so, was machen wir denn jetzt? Ja, also wir haben vorbereitet, wir haben so eine bestimmte Idee, wir fühlen uns auch vom Geist, dass es der Weg ist und wir haben auch Erfahrung, dass das so funktionieren kann und merkten, dass aber dort vor Ort Teams komplett anders funktionieren. Sie sind keine Teams. Einer sagt, was läuft? So mitreden, was ist das? War für uns wirklich fremd. Boas und ich, wir haben dann an dem Abend nochmal gebeten und gesagt so, ey, wir haben keine Ahnung, wir starten, wir werden uns jetzt hier nicht stoppen, wir gehen weiter, wir werden am Dienstagmorgen dieses Camp mit so 70, 80 Kindern starten. Und das war schon eine schwierige Nacht, ein schwieriger Abend, wo wir nicht genau wussten, was kommen wird. Und am nächsten Morgen, also irgendwie, man hat ja so in sich auch manchmal so ein bisschen Probleme, dann anderen so wahnsinnig liebevoll zu begegnen. Wenn du denkst, was hast du mir gestern Abend alles so an den Kopf geschmissen? Merkte so, okay, wir brauchen ganz viel Liebe, ich brauche ganz viel Gebet. ich bin hier, um zu dienen. Ich möchte den Leuten dienen. Es geht nicht darum, dass unser Style jetzt hier durchgezogen wird, sondern wir möchten, dass Gott wirken kann. Und da einfach runterzugehen und zu sagen, ich mache das jetzt und probiere mich hier jetzt klarzukommen und zu merken, wie die Leute sind und wie wir das umsetzen können. Und haben dann gemerkt, von Stunde zu Stunde, wie die Ukrainer einfach gemerkt haben, dass wir es nicht böse meinen, dass wir nichts komisch machen, dass wir ein Team sind, dass wir gemeinsam arbeiten. Und haben uns dann auch nach 3 Tagen, als das Camp zu Ende war, meinten, das haben sie noch nicht erlebt, wie man so gemeinsam arbeiten kann. Und wie man respektvoll miteinander umgehen kann. Und ja, wir sind Deutsche, wie in welcher Geschwindigkeit wir auch Dinge hinkriegen. Also, ich aber gemerkt habe, es war total gesegnet. Wir waren am Anfang sehr verunsichert, aber es ist wirklich gut gegangen. Wir waren dann auch noch einmal in Kherson. Das war ein wirklich schwieriger Tag, der war nicht so leicht. Und auf dem Rückweg ging es mir nicht so gut, weil das war auch der 18. Geburtstag meines jüngsten Kindes. Und so als Elternteil fühlt man sich ja immer ein bisschen verpflichtet. Wie musst du das richtig machen? Ist das überhaupt in Ordnung, dass ich auf so einen Einsatz fahre, während mein Kind 18 wird und ich nicht da bin? Obwohl, bin ich überhaupt noch wichtig? Naja, also am Ende war es dann so, dass meine Tochter schon in ihrem Jahreseinsatz ist. Die ist jetzt ein Jahr gar nicht in Europa. Und ich kriegte da so ein Foto, kriegte aber so einen leichten emotionalen, so ein bisschen schwierig jetzt, ich bin hier so allein, mein Kind ist nicht bei mir, der Tag war hart. Und da war dieser Pastor, der in so einem gefährlichen Gebiet lebt. Und was er macht, ist, er hört, dass meine Tochter 18 ist, sieht, mir geht's nicht ganz so gut, und sofort fängt er an zu beten. Betet für Caroline, segnet sie, betet so 2-3 Minuten für sie, spricht gute Sachen für ihr Leben aus. Wo ich einfach merke, boah, der ist viel schneller im Gebet. Der ist viel schneller bei Jesus. Der geht einfach sofort hin und gibt ihm die Sachen. Wo ich noch bei mir so rumwühle und gucke, ob das bei mir alles so alles in Ordnung ist, wo ich merke, ich kann so viel lernen. So viel schneller bei Jesus zu sein, mit all meinen Sorgen, mit all meinen Problemen. Und ich merke, das ist für mich Bibel. Für mich ist es immer wieder wirklich schnell auf Jesus zu gehen, schnell zu merken, er ist für mich gestorben, er ist für mich auferstanden. In seinem Wort zu lesen, den roten Faden aufzunehmen, der ist nicht nur in der Bibel, der führt mich absolut zum Kreuz. Dass ich merke, ich habe einen roten Faden in meinem Leben. Und es ist nicht der rote Faden von meiner Karriere oder was ich alles meine, was in meinem Leben wichtig ist, sondern dass es Jesus in meinem Leben groß wird. Ich einfach frage, was er von mir will. Und ich finde es einfach so schön zu sehen, dass wir in unserem Leben, wenn wir Verantwortung für unser Leben leben, wenn wir Antworten brauchen auf unsere Fragen, wir wirklich so ein lebendiges Wort haben, in dem wir immer nachgucken können. Dieses Wort einfach immer bei uns ist. Ich habe euch da noch mal ein Bild mitgebracht. Könnt ihr das erkennen? Das ist ein Kind, was in einer Bibel sitzt, mit einem Licht. Diese Bibel umhüllt diesen Menschen. Und das ist genau das, was ich haben möchte. Dass ich immer wieder sage, mein ganzes Leben soll danach ausgerichtet sein, wie ich in seinem Wort einfach drinstehen kann, wie ich umhüllt bin davon, wie ich Antworten finde, wie ich auch, wenn ich traurig bin, Psalm lesen kann und aufgebaut werde, wenn ich Angst habe, lesen kann, fürchte dich nicht. Einfach merke, dass dieses Wort in meinem Leben verändert und mich einfach viel mehr führt. Genau, vielleicht auch nachts, wenn man irgendwie nicht mehr weiß, wo es weitergeht. Manchmal hat ja Dunkelheit für einen auch irgendwie so ein bisschen Probleme. Einfach mit diesem Bild einfach nach Hause zu gehen und zu sagen, Vater, ich danke dir so sehr, dass du wirklich uns dieses Wort geschenkt hast. Und dass wir nicht einfach nur dieses Wort in uns aufnehmen und sagen, boah, mir geht's jetzt gut, sondern dass wir auch Licht sind, mit diesem Licht in diese Stadt zu gehen und zu sagen, okay, was kann ich denn morgen bewirken? Wo kann ich mit Jesus Licht einfach rausgehen? Und wo kann ich anderen Menschen anders begegnen? Wo habe ich einen anderen Ton drauf? Wo habe ich einen anderen Blick drauf? Wo gebe ich Leuten mal was zu essen? Wo gebe ich anderen Leuten Zeit? Wo bin ich einfach mal nah an dir dran? Ich bete noch einmal und dann, Vater, ich danke dir so sehr, dass wir dein Wort haben, dass wir die Nähe zu dir haben dürfen, dass wir deine Kinder sind, die wirklich in deinen Arm springen dürfen. Danke, dass du jeden von uns kennst und dass du dieses Licht in dieser Welt, bist, dass du deinen Sohn gegeben hast. Danke, dass wir so nah dran sein dürfen. Und ich bitte dich, dass unser Leben immer mehr durch dein Licht strahlt und wir immer mehr in unserer Umwelt einfach dich zum Zeugen sind, für dich Zeugen sind und Dinge sich verändern, weil Menschen in deine Nähe kommen. Danke, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du uns liebst. Amen.